Pur, der HSV, der HSV-Podcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts Pur, der HSV. Mein Name ist Thomas Husmann und an meiner Seite begrüße ich wie immer meinen geschätzten Kollegen Lars Wegner. Moin Lars.
Moin Tom.
Lars, es ist die 14. Folge und zu der begrüßen wir einen ganz besonderen Gast, den wir beide schon länger auf dem Zettel haben und jetzt ist er hier und wir freuen uns, dass er die Einladung angenommen hat. Die Rede ist von unserer Nummer 1 und ja, Derby-Held Daniel Heuer-Fernandes. Moin Ferro.
Moin, moin.
Ja, ungeachtet des Derbys, des jüngsten, was natürlich sehr erfolgreich war, wollen wir am Pur der HSV-Podcast auch immer ein bisschen über das Zeitlose sprechen, dich als Typen so ein bisschen näher kennenlernen. Trotzdem starten wir einmal mit diesem ganz besonderen Spiel für alle HSVer. Erzähl doch mal, Ferro, wie hat es sich angefühlt? Was war das für ein Gefühl, da in Bremen den Derby-Sieg zu holen?
Ja, war natürlich ein besonderes Spiel. Also ich denke, es war alles angerichtet schon für ein Topspiel, wenn man guckt, Samstagabend, 20.30 Uhr in Bremen. Ja, war ein besonderes Gefühl. Und auch wie wir dann ins Spiel gekommen sind, natürlich mit dem frühen Tor für uns. Und dann, wie wir dann weiter gespielt haben, mit welcher Dominanz wir ja schon Bremen dominiert haben. Und da hat man gesehen, was wir für einen spielerischen Ansatz wollen. Und ich glaube, wir haben das alles, was wir uns vorgestellt haben, schnellstmöglich dann auch auf den Platz gebracht. Und ja, im Großen und Ganzen 2-0 im Derby ist ein geiles Gefühl. Und wie wir danach mit den Fans feiern konnten, trotz der bisschen weiteren Entfernung zu den Fans, weil sie gerade quasi unterm Dach waren, aber war was Besonderes und für solche Momente spielt man dann auch.
Du sprichst das Feiern an. Wie wurde auch in der Kabine und vielleicht auch im Weg zurück nach Hamburg im Bus gefeiert?
Oh ja, war sehr wild. Also Leiber hat dann die Führung übernommen mit Schlagermusik und war schon ein schöner Moment. Wir haben den Moment genossen für ein paar Stunden, aber jetzt ist auch wieder voller Fokus und es hat gut getan, aber wir müssen weitermachen.
Ja, du hast auch schon gesagt, es tut halt im Grunde dem Verein, der Mannschaft, viel mehr Menschen auch gut. Du hast es auch gesagt, wie spürt man das so in solchem Moment einfach, dass einem selber nochmal mehr Gänsehaut hochkommt oder wie empfindest du das dann?
Ja, einfach wenn man guckt, die Gefühlslage nach dem Spiel. Also ich hatte auch viele Freunde und Familie im Block und ja, mit denen habe ich natürlich dann auch im Nachgang gequatscht und die haben gesagt, wie besonders das war, schon von der ersten Minute. Ich habe Videos gesehen, dann wie unser Lied dann gesungen wurde. Und ja, das sind die Momente, wo du dann auf dem Platz und dann auch merkst, wie besonders auch das Spiel ist für die Fans. Und zum Glück konnten wir sie mit dem Sieg beglücken und das freut uns.
Ja, wir haben im Podcast auch immer Fragen auch von Weggefährten. Wir haben die Fans einmal, wir haben einen Einspieler von Fans, die haben wir gesammelt, nicht direkt gefragt, aber wir wollen es trotzdem mal einspielen. So, das war, du hast es angesprochen, die Fans waren oben auf der Tribüne in Bremen. Wir können uns vorstellen, schon ein besonderer Moment für dich halt auch einfach. Es wurde da ein Derby-Sieg geschrien und es wurde dann dein Name geschrien. Was macht das mit dir in solchem Moment?
Ja, natürlich erfreut man sich, wenn man sowas hört. Ich habe schon im Spiel ein paar Gesänge gehört und wenn man dann nach dem Spiel mit den Fans feiert und die dann auch explizit deinen Namen rufen, ist was Besonderes. Das erfreut einen und das macht einen auch glücklich und stolz auch ein Stück weit und ist quasi dann auch irgendwo eine Bestätigung für das Spiel, was man da geleistet hat. Und wie gesagt, ich war glücklich über den Sieg, ich war natürlich auch glücklich über meine Leistung, dass ich der Mannschaft helfen konnte und war ein runder Tag an dem Samstag.
Wann schläft man dann so ein oder wann schläfst du so ein nach so einem besonderen Tag?
Ja, hat dann noch ein bisschen länger gedauert. Wir haben natürlich dann auch nach dem Spiel mit der Rückreise dann ein bisschen den Abend ausklingen lassen und waren dann auch ein, zwei Kaltgetränke dabei und ja, war eigentlich ein runder Abend und wir haben uns gefreut alle und hat ein bisschen oder diesmal ein paar Stunden länger gedauert zum Einschlafen.
Sehr gut.
Du hast gesagt, Fokus ist nach vorn gerichtet, machen wir jetzt im Podcast auch. Sportlich, haben wir eingangs auch schon erwähnt, da kenne ich die Fans mittlerweile, aber man weiß so privat noch nicht ganz so viel über dich. Was steckt eigentlich hinter dem Mann Daniel Heuer Fernandez, hinter dem Sportler, was für ein Mensch? Und fangen wir vielleicht beim Namen, den die Fans ja auch so eifrig gebrüllt haben, mal an. Daniel Heuer Fernandez, was steckt da für eine Geschichte hinter?
Ja, Heuer ist Mutterseits und Fernandez ist vom Vater. Ich bin, also Mutter ist Deutsche, Vater ist Portugiese und dadurch setzt sich der Name dann zustande. Bin in Bochum aufgewachsen und bin da groß geworden, habe da 21 Jahre meines Lebens, die ersten 21 Jahre meines Lebens verbracht. Und ja, ich bin Pott-Junge und bin auch stolz darauf aus dem Pott. Hat viele Reize, der Pott. Und ich bin froh, dass ich von da komme, habe viel mitgenommen aus dem Pott. Und ja, vielleicht auch ein bisschen die Pott-Mentalität. Und ja, das ist meine Person.
Das hast du gesagt, Pott-Junge, Pott-Mentalität. Kannst du das noch ein bisschen ausführen und steckt vielleicht auch ein bisschen trotz des Pott-Daseins Südeuropäer in dir mit den portugiesischen Wurzeln?
Ja, also viele, die mich auf dem Platz sehen und gerade das Fußball, würde ich sagen, der kommt der Südländer aus dir raus, wenn ich gerne mal hinten raus ein bisschen mehr zocke. Natürlich bin ich auch ein lebensfroher Mensch. Vielleicht passt das dann auch dahin. Und ja, Pott-Mentalität, ich bin ehrlich, ich bin direkt. Ich bin natürlich auch für jeden Spaß zu haben, aber ich weiß natürlich auch, gerade die Pott-Mentalität, dass du nichts geschenkt bekommst, dass du viel arbeiten musst für das, was du erreichen willst. Und ich glaube, auch wenn man meine fußballerische Karriere verfolgt, ich habe alle Ligen durchspielt, ich bin immer Step by Step gegangen, also ich war jetzt nie direkt direkt oben. Ich bin über die Regionalliga in die dritte Liga, dann in die zweite Liga, alles erarbeitet. Und ja, vielleicht ist das dann auch ein Stück weit Daniel Heuer Fernandez.
Sind das so Werte, die man im Pott besonders vermittelt bekommt? Oder hast du sie auch durch das Elternhaus wahrscheinlich vermittelt bekommen?
Ja, beides. Oft sagt man ja, der Pott ist ein hartes Leben und da ist es eine Arbeitergesellschaft. Und natürlich auch vom Elternhaus habe ich das mitbekommen. Also ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und die arbeitet auch sehr, sehr viel und sehr hart. Und die hat es mir dann auch immer vermittelt, oder meine ganze Familie hat es mir vermittelt. Du kriegst nichts geschenkt, du musst hart arbeiten und dann wirst du dann auch am Ende hoffentlich belohnt. Und deswegen wurde ich auch immer unterstützt in meiner fußballischen Karriere von meiner Mutter, von meinem Vater und von meinem Bruder auch viel, der mich dann auch viel zu Trainingseinheiten gefahren hat. Und darauf bin ich stolz und bin auch dankbar natürlich.
Dein Bruder ist fast drei Jahre älter, hat auch Fußball gespielt oder spielt, glaube ich, auch noch Fußball. Wie war es mit ihm aufzuwachsen? War er dann immer so ein bisschen das Vorbild? Hat er den Kleinen immer mal einen mitgegeben? Wie war das?
Ja, schon. Also er hat mich zum Fußball gebracht. Wie gesagt, er ist 3 Jahre älter als ich und er hat schon auch direkt frühzeitig angefangen. Und als ich gesehen habe, dass er Fußball spielt, wollte ich auch direkt, als möglich war, ich glaube, da war ich 3 oder 4 Jahre, wollte ich dann auch sofort in dem gleichen Verein kicken, wo er gekickt hat. Und ja, der hat mich zum Fußball gebracht und ich bin sehr zufrieden, dass er mir den Schritt damals gezeigt hat, Fußball, wie viel Spaß Fußball macht. Und ja, durch ihn bin ich quasi dahin gekommen.
Er hat auch hauptsächlich Spaß vermittelt und auch mal den Kleinen.
Natürlich waren da viele Duelle dann auch in der Freizeit, wenn man mal mit Kollegen gezockt hat oder wir haben viel in unserer Straße in einer Tiefgarage gespielt und ja, da hat er mich mitgenommen und da haben wir halt mit den Leuten, die in unserem Alter waren, haben wir draußen Fußball gespielt und ja, da ging es hart zur Sache und ich würde nicht sagen, dass er mich da beschützt hat, weil wir haben schon gute Duelle gehabt, auch miteinander und ja, hat immer viel Spaß gemacht.
Wie kann man sich Fußball in der Tiefgarage vorstellen? Standen da nicht so viele Autos oder gab es auch mal Ärger?
Die Autos standen halt in der Tiefgarage und wir haben im Hof vor der Tiefgarage gespielt und ich kann mich erinnern, dass viele Wasserrohre da waren, die wir dann auch mal zerschossen haben, die dann mal aufgeplatzt sind. Natürlich gab es viele Leute, die das gestört hat, aber es gab auch viele Leute, die das gefreut hat, dass wir dort gespielt haben. Die haben gesagt, spielt weiter, egal wie laut, egal was ihr kaputt schießt, das ist alles okay, spielt weiter, Hauptsache ihr seid draußen und kickt ein bisschen. Hat viel Spaß gemacht.
Sind das so deine schönsten und prägendsten Kindheitserinnerungen auch, wenn du an die Zeit zurückdenkst? Was fällt dir da noch so ein? Was kommt noch in den Sinn?
Ja, natürlich war das immer besonders. Also ich kann mich erinnern, dass wir wirklich fast jeden Nachmittag draußen gespielt haben. Und ja, wenn wir mal im Garten saßen, das war so unser Garten, wo wir gewohnt haben, waren so 100 Meter Luftlinie von der Garage entfernt. Wenn wir draußen mal gesessen haben beim Essen, habe ich schneller gegessen, damit ich dann schnell gleich in der Garage wieder zocken kann. Und ja, das sind besondere Momente. Und hat immer viel Spaß gemacht und ja, erinnere ich mich gerne zurück an die Zeit.
Ist dann die Geburtsstadt Bochum und auch das Ruhrgebiet immer Heimat für dich geblieben? Du hast ja eben gesagt, 21 Jahre da gelebt. Wie ist es, wenn du heute zurückkommst?
Ja, das ist immer Heimat, wird immer Heimat bleiben. Ich habe meine Familie da, ich habe da meine Freunde, mit denen ich ja quasi jeden Tag Kontakt habe. Und das ist meine Heimat, da komme ich her und das wird auch immer so bleiben.
Wir kommen noch auch auf deine sportliche Laufbahn, aber du hast dich auch für die portugiesische Nationalmannschaft entschieden. Bei der U21 hast du 6 Einsätze auch verbuchen können, warst bei der EM. Wie kam das und wie stehst du dazu, dass du für die portugiesische Nationalmannschaft gespielt hast?
Ja, das kam damals bei der Bochum Amateuren, kam das ziemlich plötzlich, dass mich unser sportlicher Leiter darauf angesprochen hat, dass ich die portugiesische Nationalmannschaft für mich bemüht hat und dann waren noch ein paar Sachen zu klären, ob das überhaupt klappen könnte, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt keinen portugiesischen Pass hatte. Der lag im Konsulat in Düsseldorf, aber ich hatte ihn halt nicht in der Hosentasche und deshalb musste ich da noch ein paar Sachen anfordern und ich war sofort überwältigt, quasi, dass die Anfrage kam, dass ich da im Blickfeld war, ja, dass sie sich für mich interessiert haben. Ich habe damals Regionalliga West gespielt. Und ja, wenn man guckt, was da für Spieler dabei waren, mit denen ich gespielt habe zusammen, die waren in Portugal in den Top-Ligen. Und deswegen war das für mich erstmal überraschend, aber dann war das ein Gefühl, wo ich gesagt habe, boah, geil, Hammer. Und ja, das freut einen natürlich. Und ich habe dann alles in die Wege geleitet, dass ja, dass die Möglichkeit dann ja, umgesetzt werden kann, dass ich dorthin reisen kann. Und das hat dann auch nicht lange gedauert. Also beim nächsten Lehrgang war ich sofort dabei, einen Monat später, glaube ich. Und ja, das war ein Wahnsinnsmoment, als ich dort ankam und die Spieler kennengelernt habe. Ich kannte keinen, die anderen Mannschaften kannten sich oder die anderen Spieler kannten sich schon von den vorherigen Lehrgängen. Ja, aber es war überwältigend. Und gerade mit der Sprache, also vom Anfang an habe ich mit denen Englisch geredet, weil ich es noch nicht konnte, Portugiesisch. Und das war dann auch der Moment, wo mir da mitgeteilt wurde, ja, wir finden dich sportlich interessant, aber mit der Sprache, das müssen wir hinkriegen. Man hat mir gesagt, dass ich auf jeden Fall die Sprache beherrschen sollte. Und ja, dann habe ich dann auch im Nachgang, als ich wieder zurück war aus dem Lehrgang, habe dann angefangen, sofort Privatunterricht im Portugiesischen zu nehmen. Und da war ich dann eifrig am Lernen. Und ja, in den nächsten Lehrgängen hat es dann schon besser geklappt mit der portugiesischen Sprache, klar. Die Kommunikation am Tisch lief dann noch auf Englisch, aber auf dem Platz war dann halt durchweg Portugiesisch. Und das hatte ich dann 3 Jahre, habe ich dann die U21 gespielt und das war halt überwältigt. Jeder Lehrgang hat mir so viel Spaß gemacht und das Niveau, was wir dort hatten, war überragend. Es waren wirklich Top-Spieler und ja, das Highlight war dann natürlich die EM, wo wir dann auch ins Finale gekommen sind. Das mitzuerleben hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Und ja, das wird immer auch ein Highlight in meiner Karriere bleiben.
Da waren schon einige Topstars auch noch dabei, die jetzt auch in den Top-Ligen bei den Top-Vereinen einige noch spielen, ne?
Ja, also generell, wenn du auch portugiesische Nationalmannschaft, jetzt die A-Nationalmannschaft guckst, ja, ich würde sagen, die Hälfte der Mannschaft, mit denen habe ich auch in der U21 gespielt. Und gerade wenn man jetzt Dienstag, Mittwochs, abends Champions League guckt, da sind dann auch viele Spieler vertreten. Ja, ist einfach ein gutes Gefühl, dass man mit den Jungs auch einiges erreicht hat. Also EM, 2 Platzierter im Elfmeterschießen haben wir verloren gegen Schweden. Ja, das verbindet schon und das sind besondere Momente.
Mal eine Nachfrage zur Sprache. Hattest du so ein paar Kenntnisse oder wenig? War das ein bisschen eingerostet oder wie?
Nee, dadurch, dass ich dann mit meinem Vater, der die Sprache beherrscht, aber da haben wir auch nur Deutsch gesprochen. Ja. Meine Großeltern sprechen auch Portugiesisch, aber dadurch, dass die auch perfekt Deutsch sprechen, war die Kommunikation immer auf Deutsch, ja, und deswegen waren da gar keine Kenntnisse vorab, außer hallo, wie geht's? Also ich musste alles von Grund auf erlernen.
Aber kam dann schnell, weil du dich auch mit Teilen der Familie dann ab da immer Portugisisch unterhalten hast
wahrscheinlich. Ja, eher gar nicht, weil das war zu anstrengend. Also okay, ich habe wirklich dann mit meiner Privatlehrerin, habe ich das dann jede Woche wirklich viel gelernt und wir haben uns viel zusammengesetzt und dadurch wurde es halt auch dann besser.
Ja. Wie steht es heute um deine portugiesischen Sprachkenntnisse und sind auch Verbindungen geblieben mit einzelnen Spielern?
Von der Sprache ist es besser oder ich kann mich jetzt ganz normal unterhalten, aber das ist halt auch dadurch geschuldet, dass meine Verlobte jetzt, mit der ich jetzt seit 7,5 Jahren zusammen bin, dass sie auch Portugiesin ist. Sie beherrscht die Sprache voll und deswegen unterhalten wir schon uns da mal oder so ein bisschen auf Portugiesisch. Und dadurch bleibe ich dann natürlich auch in der Übung.
Ja, perfekt. Und die hast du dadurch auch kennengelernt?
Nee. Das war Zufall. Okay. Das war Zufall. Damals, als ich in Osnabrück gespielt habe, haben wir uns da kennengelernt. Und es war dann Zufall, dass sie Portugiesin war. Aber dadurch hat sie natürlich auch vereinfacht, mit der Sprache die dann nochmal besser zu lernen. Und deswegen bleibe ich auch in Übung, weil ihre Familie auch viel Portugiesisch spricht. Und da höre ich das, da spreche ich es viel. Und deswegen bin ich jetzt zweisprachig.
Sehr gut. Haben wir schon mal eine Menge von dir kennengelernt. Um dich noch besser kennenzulernen, wollen wir jetzt eine kleine Schnellfragerunde machen und die steht so ein wenig unter dem Thema das letzte Mal. Also es gibt verschiedene Sätze, die mit das letzte Mal anfangen und wir vervollständigen die dann beziehungsweise unter deiner Mithilfe. Das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht.
Gestern. Wobei? Also ich lach eigentlich viel und gerne. Gestern war eine normale Kommunikation mit der Familie und da lache ich viel. Wenn ich mit der Freundin rede, lache ich viel. Also ich lache regelmäßig.
Mit im Grunde mit allen Menschen so gerne und oft oder muss das ein bisschen
Nein. Also ich bin da recht offen und ich habe dann auch gerne einen lockeren Spruch auf den Lippen oder wenn ich mit Leuten unterhalte, mag ich gern, wenn es eine lustige Unterhaltung ist, wenn man zusammen lachen kann und das passiert eigentlich täglich.
Teamkollegen, mit wem lachst du da?
Ja, also da ist klar Jumbo ganz weit vorne. Ich glaube, eine Kommunikation mit Jumbo ohne zu lachen, die gibt's nicht. Und der ist ganz weit oben, ja.
Ja, ist nicht so, dass wir das vielleicht nicht erwartet hätten.
Kein Geheimnis in der Mannschaft.
Wir brechen diese Schnellfragerunde mal kurz. Er hat nämlich auch eine Frage.
Moin von Arsch, hier ist der Jumbo. Ich habe gehört, dass du heute im HSV-Podcast bist. Erzähl doch mal, wie das damals war im Trainingslager, als du meine Oropax gesehen hast. Das würde mich sehr interessieren, wie du das gefunden hast. Erzähl das doch mal den Zuhörern. Beste Grüße, Jumbo.
Ja.
Muss ich sagen, habe ich so noch nicht mit einem Zimmerkollegen gesehen, dass auf einmal Oropax auf dem Nachtschränkchen lagen. Und ich war sehr überrascht. Und dann habe ich ihn gefragt, was er denkt von mir, ob ich schnarche. Und er hat gesagt, ja, ich bin auf alles vorbereitet und man weiß ja nie. Und Jumbo ist halt immer top vorbereitet. Ich glaube, der hat auch eine Nachtbrille, damit der mag keine Helligkeit im Zimmer. Und wie gesagt, Geräusche mag er auch nicht, deswegen hat er die Oropax. Habe ich so noch nicht erlebt.
Okay, aber du schnarchst auch nicht bei
Bekanntem. Nein. Noch nie gehört von jemandem, dass ich schnarche.
Aber er war vorbereitet. Jumbo, dein Zimmerkollege, uns hat dann noch verraten, dass du so ein bisschen die Angewohnheit hast, den Fernseher laufen zu lassen. Ihr habt euch da geeinigt.
Ja, das stimmt. Jumbo ist jemand, der gerne schnell den Fernseher ausmacht und ich bin jemand, der mich so ein bisschen berieseln lässt gerne abends vom Fernseher, dann ihn aber rechtzeitig ausmacht und da haben wir so ein bisschen die Mitte gefunden. Also immer auf leiser Lautstärke, dass er zufrieden ist, dass er nicht so viel mitbekommt und wenn nicht, hat er ja Oropax dabei. Da kann er die auch gut nutzen. Ja,
gleich die Retourkutsche.
Ja. Bevor wir zum nächsten Satz kommen, eine Nachfrage noch. Dies Fernandes ist in der Kabine gerade so der Renner, bekommt man mit. Was steckt dahinter? Wer hat es eingeführt vor allem?
Ja, auch Jumbo. Also, das ist echt Wahnsinn. Diesen Namen höre ich wirklich in Minutentakt, egal von wem aus der Kabine. Und manchmal, wenn ich zu Hause bin und den Namen nicht höre, kriege ich schon ein bisschen ein paar Momente, wo ich sage, ey, wo kommt der Name jetzt? Warum sagt ihn keiner? Aber Jumbo hat ihn in die Kabine gebracht, ist damit verbunden, dass Bruno Fernandes bei Menu, und da ist der Kommentator immer sehr bei den Nachnamen sehr auf dieses Fernandes, und deswegen hat er das übertragen auf mich, und er ist nicht mehr wegzudenken in der Kabine.
Aber spricht man das Portugiesisch so aus?
Nee, das ist schon too much, das ist schon zu viel, aber ich lasse die Leute gerne und Jumbo freut sich, ich bin auch glücklich damit und ist alles okay.
Gut. Sehr gut. Nächster Satz, vom Lachen zu etwas Ernsterem. Das letzte Mal so richtig wütend gewesen bin ich.
Schwere Fragen, das letzte Mal wütend. Ah ja. Also ich glaube, die Mannschaftskameraden können das schon bestätigen, dass wenn wir im Training ein Spiel verlieren, dass ich da schon mal wütend sein kann und schon mal ein bisschen lauter. Ja, das macht mich wütend für den Moment, aber nach dem Training ist das auch alles vergessen. Und so richtig wütend wüsste ich nicht, wann ich das letzte Mal richtig wütend war.
Das letzte Mal selber getanzt.
Selber getanzt. Ich muss sagen, wenn wir zu Hause oder ich mit meiner Freundin zu Musik hören, und dann gibt's schon mal ein paar Momente, wo ich sage, komm, lass uns mal ein bisschen tanzen. Und so, das muss ich eingestehen, aber richtig getanzt, ja, in der Diskothek wahrscheinlich, aber ist auch schon wieder ein paar Tage her.
Geht im Moment nicht so. Aber spontan zu Hause, machst du da mit, oder?
Ja, wir machen da zusammen, ja. Ich muss sagen, ich habe schon mit meiner Freundin einen Tanzkurs, haben wir schon mal belegt, Bachata. Das ist so ein bisschen spanische Richtung, das haben wir dann in Frankfurt damals gemacht zusammen. Erst war ich skeptisch, und als wir dann die ersten paar Male da waren, hab ich da auch Gefallen dran gefunden, und ja, hat Spaß gemacht. Und vielleicht ist das der große Moment, wo ich das letzte Mal getanzt habe.
Okay, vielleicht. Das letzte Mal eine Bohrmaschine in der Hand gehabt.
Bohrmaschine schon ein paar Tage her, aber ein Akkubohrer ist noch nicht so lange her. Also das ist vielleicht eine Woche her, dass ich einen IKEA-Schrank aufgebaut habe.
Okay. Also zu Hause, selbst der Mann, packst du an?
Ja, also weil sowas mache ich selber, ja.
Das letzte Mal einen Strafzettel erhalten.
Auch sehr regelmäßig, ist auch noch nicht lange her. Also man kennt das ja in Hamburg, dass man schon mal ab und zu in Verboten parkt, und ja, würde ich sagen, eine Woche her.
Ja. Jetzt wird es ein bisschen moralischer. Das letzte Mal gelogen.
Ich bin ehrlicher Mensch, habe ich ja gerade gesagt, deswegen. Lügen haben kurze Beine, mache ich nicht.
Notlüge auch nicht.
Ja, natürlich, kam schon mal irgendwann eine Notlüge, aber jetzt weiß ich nicht, wann das letzte Mal war.
Wann hast du das letzte Mal geweint? Oder eine Träne verdrückt?
Ja, Anfang des Jahres hatten wir in der Familie einen Sterbefall, und da habe ich geweint natürlich, und ja, das war das letzte Mal.
Okay.
Harter Cut, aber zum Abschluss, das letzte Mal gekocht.
Ja, ich koche regelmäßig. Also ist eigentlich immer so, dass ich und meine Freundin zusammen kochen. Wir probieren gerade HelloFresh aus, und da sind wir gerade Fans von. Und deswegen ist noch nicht lange her, dass ich den Kochlöffel geschwungen habe.
Gelingt euch das? Also passt das?
Ja, das ist ja recht einfach. Ja. Also ich würde sagen, das kann jeder. Ich bin kein.
Aber auch dranbleiben, meine ich so einfach. Dann
das will man sehen jetzt. Wir machen das seit ein paar Wochen. Ja. Das macht uns Spaß, ist einfach und ist auch teilweise auch schnell. Und ja, da sind wir gerade dabei, das auszutesten, und bisher klappt es ganz gut.
Gehört Grillen bei dir auch zum Kochen?
Ja. Also Grillen tue ich auch gerne, und das mag ich gerne, wenn man Besuch zu Hause hat, dass man zusammen grillt. Ja, das ist das, was ich gerne mache, wenn die Sonne draußen ist, ist eigentlich dann auch quasi immer der Grill bei uns an.
Also da schon südländisches Flair.
Ja, ob das jetzt südländisch, also ich grill auch gerne mal eine Bratwurst, und das sagt man ja bekanntlich, die beste kommt aus Bochum, deswegen
das stimmt.
An der ist vielleicht was beides dran, ein bisschen südländisch und ein bisschen Pott wieder.
Im Pressebereich an der Kastorfer Straße gibt es auf jeden Fall schön Currywurst.
Ja, auch aber mit die beste.
Ja, man sagt ja. Ne? Die beste stimmt. Currywurst, die kommt aus Buch.
So sieht's aus. Grill- und Fleischexperte. Und wir haben einen Teamkollegen, den du auch sehr gut kennst, mit dem du täglich trainierst. Der hat genau zu dem Thema, also Grillen, eine Frage.
Hey Ferro, ich habe gehört, du bist im HSV-Podcast und da wollte ich mir nicht nehmen lassen, dir auch mal eine Frage zu stellen. Ich habe einen neuen Gasgrill und habe gehört, du hast da schon Erfahrungen, gerade auch mit dem Anmachen eines Gasgrills. Kannst du mir mal erklären, wie der richtig angeht und ist dir mal da was vielleicht passiert, dass das irgendwie nicht so funktioniert hat? Also ich bin sehr auf deine Ausführungen gespannt. Lieber Gruß, Tom.
Ja, Tom Mickel, den gab es schon mal einen Grillabend anscheinend.
Mit ihm noch nicht. Also wir haben schon ein paar Abende verbracht, aber einen Grillabend noch nicht. Aber ich weiß, worauf er hinaus will. Mir ist noch nicht lange her, 2 Wochen vielleicht im Malheur passiert, dass ich den Gashahn schon angemacht hatte, noch nicht die Zündung gedrückt hatte. Und dann, als ich die Zündung gedrückt hatte, kam auf einmal eine Riesenflamme und ich mit meinem Kopf ein paar Zentimeter und dann habe ich mir ein paar Haare im Gesicht schon verbrannt. Ist zum Glück nichts Größeres passiert, aber in Zukunft werde ich da auch ein bisschen mehr aufpassen, wenn ich dann den Grill anmache.
Sehr gut. Sehr gut, jo. Das war's mit der Schnellfragerunde zum letzten Mal und ja, vom letzten Mal sozusagen zum ersten Mal werden wir wieder ein bisschen sportlicher. Hast du vorhin schon angerissen, dein Bruder hat dich zum Fußball gebracht. Wann standst du denn das erste Mal im Tor? Wie bist du ins Tor gekommen, dann langfristig?
Wie es der Zufall damals so wollte. Das war in der E- oder D-Jugend war es dann, dass wir in der Kreisauswahl, da war ich erst als Spieler. Und da ist der Torwart ausgefallen und dann bin ich einfach mal ins Tor gegangen und das hat dann so gut geklappt, dass ich dann auch im Verein ins Tor gegangen bin und dann war das immer so ein bisschen schwammig, mal war ich im Feld, mal im Tor und dann hat sich herausgestellt, dass ich im Tor dann doch die größere Qualität habe und dann hat man mich nicht mehr aus dem Tor bekommen, weil ich dann auch daran mehr Spaß hatte. Und dann ab da an war ich dann Torwart.
Der Spaß kam, weil du es einfach selber gemerkt hast, dass du es gut konntest? Oder was hat dir den Spaß dann vermittelt?
Ja, natürlich. Und auch wenn du merkst, was du besser kannst, ist das dann natürlich dann auch ein Grund, wo du sagst, da wo ich am besten bin, da möchte ich hin. Und das war dann im Tor. Und obwohl ich nie den Spaß verloren hatte, im Feld zu spielen, also auch heute noch, wenn wir Übungen machen, wo der Torwart mal im Feld aushelfen muss, da bin ich immer gern zu haben für. Aber Torwart ist das, was ich am liebsten mache. Ich liebst Tore zu verhindern und das ist das, wo ich den meisten Spaß dran habe und wo ich auch nicht mehr aus dem Kasten rausgehen will.
Das ist in dem Alter, wie du beschrieben hast, ja aber nicht immer so. Also bei mir in der Schule war der letzte, oder man hat hinten immer einen reingestellt, der nicht schnell genug Nein sagen konnte. So. Warst du damals schon so ein bisschen verrückter, was man Tobi dann immer ansagt, als alle anderen?
Vielleicht schon ein Stück weit verrückt. Ich glaube, für die Torwartposition brauchst du eine gewisse Verrücktheit, weil welche Menschen lassen sich gern abschießen, lassen sich gern ins Gesicht schießen. Das Gespür oder das Gefühl brauchst du schon als Torwart und die Geilheit dann auch, dich abschießen zu lassen und das dann auch noch geil finden, das brauchst du. Aber wie gesagt, das kam erst halt ein bisschen später, weil die ersten Jahre in den F-Jugenden und so, da war ich halt noch Feldspieler. Und das hat sich dann im Laufe der Jugend dann so entwickelt.
Die Torwartposition, eine Position, die einen besonderen Reiz immer ausübt, das hast du ja gerade auch ein bisschen beschrieben. Sagst, man muss eigentlich ein Stückchen weit verrückt sein. Hast du allgemein so einen Hang auch zum Nervenkitzel, zum Adrenalin, den man ja auf der Position zwangsläufig besonders hat, wenn da so ein Ball mit 100 km/h plus auf dich zufliegt?
Ja, ich weiß nicht, ob man da mehr Adrenalin hat als ein Feldspieler, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, diese Geilheit im Tor, dich abschießen zu lassen, einfach, dass du gerne im Tor stehst und einfach auch die Verantwortung hast, weil meistens, wenn du als Torwart einen Fehler machst, dann klingelt es hinten und das war für mich immer reizvoll und das ist dann auch, dass das Torwartspiel so viel mit sich bringt, also fußballerisch wie auch dann die klare Torverteidigung im Tor. Das ist so komplex, das Thema Torwart und das hat mich immer gereizt und das ist das, warum oder ist der Grund dann, warum ich im Tor stehe und nicht dann als Feldspieler agiere.
Spiegelt sich das auch anders wieder? Also diesen Nervenkitzel, du sagst auch ein Fehler, der sich meistens öfter ja dann sofort irgendwie auswirkt, hat ja auch so eine Art Nervenkitzel. Zeigt sich das auch anders, also dass du das auch sonst verspürst, wenn du andere Sachen machst?
Nee, eigentlich gar nicht. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der auch in der Freizeit irgendwie den Nervenkitzel braucht oder irgendwas Verrücktes macht. Das nicht. Manche sagen, Quadfahren ist verrückt, das mache ich gerne, weil ich zu Hause im Quad stehen habe. Aber das ist jetzt so das Nervenkitzelste, was ich dann in der Freizeit mache. Keine verrückten Sachen.
Keine verrückten. Aber das ist ja schon mal was. Wir haben zu diesem Thema auch, wo du es gerade ansprichst, eine Frage.
Hi Ferro, grüß dich. Ich habe gehört, du bist im HSV-Podcast und ja, du kannst mir noch mal sagen, was du zu Los Cuatos denkst und ja, kannst du vielleicht den Zuhörern mal erzählen. Also ich wünsche viel Spaß dabei und liebe Grüße, Tobi.
Ja, das war Tobias Kempe, ja, mit dem du lange bei Darmstadt 98 zusammengespielt hast und mit dem du dich auch sonst gut verstehst, ja, und verstanden hast.
Ja, oh, gute Überleitung, weil war ja nicht gewusst, dass Tobi heute hier was zu sagen hat. Ja, Los Cuatos ist eine Gruppe, das war unser Name. Also wir waren 5, 6 Spieler in Darmstadt, die einen Quad hatten. Wir haben uns alle gleichzeitig eins geholt und dadurch, dass Darmstadt dann auch ein paar ländliche Stellen hat, sind wir dann oft rumgefahren und haben dann Tagestouren gemacht und ja, haben uns dann auch abends irgendwo dann zusammengesetzt und haben dann auch mal ein Kaltgetränk getrunken. Und ja, hat immer Spaß gemacht und waren immer aufregende Tage oder Abende, die wir dann verbracht haben und sind dann auch manchmal gemeinsam dann zum Stadion, zum Training gefahren und das hat dann natürlich dann auch ein bisschen für Unruhe gesorgt, wenn dann 6 Quads dann auf dem Parkplatz fahren. Und ja, war geil, aber die Gruppe ja, gibt's auch nicht mehr so, weil ein paar Leute haben schon ihr Quad verkauft auch. Und aber der Name steht weiterhin.
Okay, so habt ihr euch genannt.
Ja, ja. Du hast dein Quad behalten. Wir haben es, glaube ich, hier auch schon mal sogar auf dem Parkplatz gesehen. Ja. Wie sieht's aus hier in Hamburg mit Strecken und mit Fahren?
Ja, also unsere Physios machen sich auch schon ab und zu lustig, weil die kommen regelmäßig mit Motorrad oder mit dem Roller. Und ich bin eher so der Schönwetterfahrer, also erst ab 20 Grad steige ich aufs Quad. Und ja, also ich könnte wesentlich mehr fahren, aber wenn ich fahre, habe ich sehr viel Spaß daran und es gibt auch ein paar schöne Strecken. Ich, ja, auf der anderen Seite der Elbe gibt es ein paar schöne Strecken und ja, verbringe ich schon ab und zu ein paar Nachmittage dort auf dem Quad.
Sehr gut. Kommen wir zurück zum Sportlichen. Du hast die besondere Konstellation ja angesprochen, das, was man als Torwart auch ist. Die Position, da kann auch nur einer spielen, bedarf auch einer gewissen Gruppendynamik innerhalb so eines Torwartsteams, was ja auch besonders ist. Wie erlebst du diese Situation? Und mit einem besonderen Trainer, Torwarttrainer hat man immer dabei. Es kann am Ende nur einer spielen, man muss sich trotzdem irgendwie verstehen. Wie erlebst du diese Situation oder hast du es in deiner Karriere so bislang erlebt?
Ja, die Torwartkonstellation ist schon sehr, sehr wichtig, auch für den Torwart, der dann spielt. Also klar bist du innerhalb der Torwartgruppe schon eine eigene Gruppe auch ein Stück weit, weil du sehr viel Zeit innerhalb des Torwartteams verbringst und ja, weil du dann auch viele Trainingseinheiten einfach mit den Torhütern absolvierst. Und da bedarf es einfach eine gute Grundstimmung und es ist wichtig, dass sich alle Torhüter verstehen und es ist auch klar, dass ein Konkurrenzkampf herrscht, der muss auch herrschen, weil das für jeden Einzelnen, davon bin ich überzeugt, jeden Einzelnen hilft, Konkurrenzkampf, aber es ist halt auch wichtig, dass du dich gegenseitig förderst, forderst und dir auch hilfst, also gerade dann auch, wenn du mal nicht spielst. Das hatte ich dann auch letztes Jahr quasi. Es ist auch wichtig, dass du den Torwart unterstützt, der spielt. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass das Torwartteam ja schon eine gute Stimmung hat für jeden Einzelnen. Und das trägt sich natürlich dann auch auf die Mannschaft über, weil das Torwartteam kann schon eine Grundstimmung innerhalb der Mannschaft verändern. Und deswegen ist es da auch wichtig, dass das Torwartteam immer positiv ist. Und ich muss sagen, in meiner Karriere habe ich es noch nie erlebt, dass es nicht positiv war. Ich habe mich immer mit meinen Torwartkameraden gut verstanden und kam immer gut zurecht mit meinen Mannschaftskollegen oder mit meinen Torwartkollegen. Und gerade hier, gerade in Hamburg, wie wir zusammen trainieren, wie wir uns unterstützen, das ist schon was Besonderes. Klar, mit Tom Mickel vorneweg, der ein Wahnsinnstyp ist, der das dann auch alles oder viel steuert und der da auch immer sehr wichtig ist für das Torwartteam. Und jetzt haben wir mit Marco einen neuen Torwart bekommen, der sich auch sehr, sehr gut eingelebt hat und auch in das Torwartteam sehr gut integriert hat. Und dann mit Leo, Steven, und das sind alles gute Jungs und wir verstehen uns richtig gut. Es macht richtig viel Spaß, miteinander zu trainieren. Und ich glaube, auch deswegen ist das auch ein Grund, warum ich dann gerade jetzt in dem Moment auch die Leistung bringen kann.
Hand aufs Herz, wie schwer fällt es trotzdem manchmal als Profisportler, immer diesen Teamgedanken dann in dem Torwartteam hochzuhalten, wenn du weißt, okay, die Nummer 1 steht fest und bleibt halt nur Nummer 2 und zuschauen. Ja, das ist ja auch sehr frustrierend.
Ja, natürlich ist das frustrierend, aber das eine darf sich nicht aufs andere widerspiegeln. Also klar, man ist auch innerlich frustriert und das darf man oder muss man auch im Training zeigen, mit einer gewissen Gier dann auch spielen zu wollen. Das muss jeder Torwart mit sich bringen, aber trotzdem darf das Gefühl innerhalb der Mannschaft oder innerhalb des Torwartteams nicht drunter leiden. Und das, wie wir das hier umsetzen, ist was Besonderes und deswegen macht es so viel Spaß hier.
Wie fällt bei diesem Torwarttraining der eigene Anspruch aus? Gibt es Ziele, die du immer wieder setzt? Man kann ja viel an Technik arbeiten, an bestimmten Abläufen immer wieder. Da hat man sicherlich auch immer Verbesserungspotenzial, was man dann immer wieder mit den Torwarttrainern durchgeht. Wie setzt du die dir? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, die setze ich mir natürlich in Absprache mit dem Torwarttrainer. Gerade jetzt, wenn der seit diesem Jahr da ist, der wirklich sehr viel auf Details achtet und der uns da wirklich vieles neu erlernen lässt und er uns viele Sachen aufzeigt, wie man das Torwartspiel interpretieren kann. Und wir trainieren tagtäglich an Abläufen und dass wir dann die Automatismen dann auf dem Platz besser umsetzen. Und klar setzt man sich viele Ziele und klar will man Abläufe immer perfektionieren. Und da ist die tägliche Arbeit sehr, sehr wichtig, gerade das Torwarttraining, dass du da an den Inhalten arbeitest, dass du es dann im Mannschaftstraining, wenn du dann bei der Mannschaft bist, das dann auch umsetzt. Und das braucht seine Zeit. Es sind auch vom Torwarttrainer unterschiedliche Abläufe. Jetzt ist Sven bei uns, der ein paar Sachen anders macht und das braucht seine Zeit. Aber wenn man guckt, wie sich das alles entwickelt, sind wir da auf einem guten Weg.
Das ist jetzt die Arbeit im Training. Wenn du uns mal ein bisschen mitnimmst während der 90 Minuten, wie sich das so zwischen den Torpfosten anfühlt. Man würde ja als Außenstehender manchmal denken, na gut, die anderen laufen mehr, der wartet da. Gut, du hast jetzt nochmal einen speziellen Fall, weil du ja sehr viel im Spiel eingebunden bist, aber losgelöst davon, wie kräftezehrend ist das dann trotzdem, da am Tor zu stehen, mental und körperlich?
Von der mentalen Arbeit ist das natürlich fordernd, weil du weißt, es kann jeden Moment ein Ball kommen, den du parieren musst, es kann jeden Moment ein Ball hinter die Kette kommen, den du ablaufen musst. Also ich glaube, im Torwartspiel kannst du dich nie rausnehmen, weil es kann immer in jedem Moment irgendwas passieren, wo du der Mannschaft helfen musst oder wo du aktiv sein musst. Und ich glaube, das ist dann auch das Komplizierte oder das Schwierige oder das Reizvolle am Torwart, dass du nie abschalten kannst und dass du immer da sein musst, wenn du gebraucht wirst. Und das ist halt nicht nur auf der Linie, sondern auch im Mitspielen und jetzt bei uns auch natürlich auch viel im Aufbauspiel. Und als Torwart hast du nie Ruhe, auch wenn es von außen so aussieht, aber der Torwart ist immer aktiv.
Wie ist es als Reservekeeper? Hat man da auch nie Ruhe? Oder geht man ein bisschen entspannt daran? Weil da kann die Situation ja auch kommen, dass du von jetzt auf gleich voll dein Mann stehen musst und reinkommst.
Ja, ich glaube, das sind Sachen, die du dann im Kopf ausmachen muss mit dir selber. Also klar, gehst du ins Spiel und weißt, du kannst auch gebraucht werden, wenn der Torwart sich verletzt, wenn es dann mal eine Karte gibt, wo der Torwart dann aus dem Spiel raus muss. Also du kannst nicht ins Spiel gehen und sagen, boah, heute sitze ich nur 90 Minuten. Also du musst schon den Fokus haben und ins Spiel gehen und sagen, ich kann jetzt jeden Moment reinkommen. Aber natürlich ist es was anderes, als wenn du auf dem Platz stehst. Und da hast du natürlich eine höhere Anspannung wie dann auf der Bank.
Wer sind die Leute, mit denen du dein Spiel noch analysierst? Das ist wahrscheinlich immer hauptsächlich der Torwarttrainer des Vereins. Wen gibt es noch? Kann sich jemand anders überhaupt direkt da hineinversetzen oder gut hineinversetzen?
Ja, ich glaube, das ganze Trainerteam kann sich da schon gut hineinversetzen. Aber natürlich die detaillierte Analyse mache ich dann mit dem Torwarttrainer. Aber in der Mannschaftsbesprechung gibt es auch viele Momente dann, wo das Torwartspiel dann in Blickfeld gerät und wo man dann ein paar Sachen anspricht. Aber die genaue Analyse auch von jeder Szene mache ich dann mit dem Torwarttrainer alleine.
Wie oft gehst du so spezielle Situationen nochmal durch, die dann im Spiel dann vielleicht entscheidend waren, also in die eine wie in die andere Richtung? Also
im Nachgang dann?
Ja. Für dich selber so 10-mal noch nachts irgendwie, siehst du das 1-gegen-1 gegen jemanden oder?
Ja, natürlich gibt es dann Momente, wo man im Nachgang schon an die eine oder andere Szene denkt. Aber ich bin jetzt wirklich keiner, der zu Hause noch sitzt und über die Szene nachdenkt oder über eine schlechte Szene nachdenkt. Also in meinem Kopf ist eigentlich immer, am nächsten Tag ist die Analyse, ich bespreche das mit dem Torwarttrainer und dann ist das auch abgehakt. Also ich bin jetzt nicht einer, der nach dem Spiel sich so viele Gedanken macht über mein Spiel jetzt ganz persönlich. Also das bespreche ich mit dem Torwarttrainer und dann ist das auch besprochen und da guckt man dann, was man besser machen kann, was gut war. Aber ich bin jetzt auch keiner, der auch irgendwie im Privaten jetzt über sein Torwartspiel groß diskutiert und sich da eine Meinung anhört. Man redet natürlich über das Spiel, aber dann über das generelle Spiel, dass man gewonnen hat, dass es geil war, aber jetzt nicht über das Torwartspiel.
Dein Torwarttrainer beim HSV hat dann nochmal eine Frage an dich.
Moin, Ferro. Erstmal Glückwunsch zum Derby-Sieg. Ich hätte eine torwartspezifische Frage. Du hast ja schon mehrere Big Saves im 1 gegen 1 diese Saison. Und das sieht im Fernsehen dann immer so einfach aus. Bedarf es dabei nur viel Mut oder gibt es da auch technisch oder taktische Sachen, die du beachtest? Weiterhin viel Erfolg und bis demnächst. Ciao.
Ja, das war Sven Höh.
Gut, dass er mir die Frage stellt, ja, weil er selber die Antwort kennt.
Vergleich jetzt.
Also das 1 gegen 1 hat viele, viele Sachen, auf das man achten muss. Also klar ist der Mut das eine, aber es hat auch taktische und Sachen, wo man drauf achten muss und auch sehr viel technische, gerade im 1 gegen 1 mit der Fußarbeit. Das sind Sachen, wo man schon einen klaren Ablauf braucht, was ich gerade gesagt habe, den wir wirklich tagtäglich im Training üben. Du musst auf die Hände achten, du musst darauf achten, dass du unten alles schließt, zwischen den Beinen alles schließt, dass du wirklich einen guten Moment hast, auf den Spieler drauf zu gehen, dass du das erkennen musst, wann kann ich überhaupt drauf oder bleibe ich lieber im Tor stehen, kann ich Druck auf den Ball machen. Und das 1 gegen 1 mit dem Stürmer ist schon einer der schwierigsten Sachen im Torwartspiel, weil es da halt eben nicht nur Mut braucht, sondern auch viel technische und taktische Sachen.
Kommt dir da auch so ein bisschen das spielerische Element oder dass du als Feldspieler unterwegs warst auch lange zugute?
Nee, das nicht, weil es ist ja ein 1 gegen 1 mit einer Fußabwehr. Also oft ist es so, dass ein langes Bein dann rausgeht. Die Handarbeit ist wichtig, dass du die Hände über den Füßen hast. Und das ist sehr detailliert. Aber wie er schon sagt, sieht im Fernsehen einfach aus, aber der Ablauf für die ganze Übung ist schon sehr kompliziert und braucht auch seine Übung.
Handelst du dann intuitiv oder trotzdem voll überlegt in den Momenten?
Nee, ist alles überlegt, weil wie gesagt, du musst halt darauf achten, dass du einen guten Zeitpunkt hast, wo du ein 1 gegen 1 vorbereiten kannst, weil manchmal stürzt du raus und es wäre besser auf der Linie zu bleiben, als ins 1 gegen 1 zu gehen. Deswegen ist das alles schon klare Abläufe, die du dann im Training übst und dann bestenfalls dann auch im Spiel gut umsetzen kannst.
Im 1 gegen 1 kann der Torwart jetzt eigentlich fast immer nur gewinnen und der Held werden. Es gibt aber ja auch Situationen, da greifen wir mal daneben und machen einen Fehler. Und anders als beim Feldspiel, wenn man einen Zweikampf verliert, ist das direkt ein Fehler, der dann dir angekreidet wird direkt. Wie ist da so dein Umgang mit solchen Fehlern, Patzern, wenn man darüber sprechen kann?
Ich spreche über Patzer genauso wie über die guten Dinge. Also wir sprechen das immer ganz klar an und ich ziehe auch die gleichen Lehren aus Patzern wie aus guten Sachen. Also das ist eigentlich nicht so, dass ich durch Patzer mich jetzt fallen lasse und sage, boah, alles war scheiße, weil das macht keinen Sinn, das hilft mir nicht. Ich gucke, was ich besser machen kann. Und oftmals sind dann auch die Sachen, die im Spiel vielleicht dann nicht so gut laufen, Trainingsinhalte in der Woche für das nächste Spiel. Und ja, ich gehe die Sache so an, dass wenn ich sehe, wo Verbesserungsbedarf da ist, dass wir das trainieren, dass ich mich in Sachen, in Abläufen sicherer fühle und ja, dass ich mich dann auch auf oder das Niveau dann steige.
Wie ist das Mindset im Spiel? Ist es dann direkt der nächste Ball ist der wichtigste?
Ja, absolut. Also es bringt nichts zu hadern und zu sagen, war jetzt scheiße, das Tor ging jetzt auf meine Kappe. Bringt nichts. Wie gesagt, in den 90 Minuten hilft dir keiner. Wenn du einen Patzer gemacht hast, du kannst dir nur selber helfen, du kannst mit einer guten Aktion wieder der Mannschaft helfen und darauf musst du dich fokussieren, dass die nächste Aktion immer die wichtige ist und das ist gerade im Spiel dann auch das Wichtige, dass du dann nur das steuern kannst, was vor dir liegt und darauf fokussiere ich mich dann auch und ich gucke nicht, was war.
Kannst du deine Emotionen denn auch steuern? Also man sieht ja häufig auch einfach nach Saves so dieses, es muss jetzt auch raus, dass ich mich total freue, Ball die Finger zur Faust und solche Sachen. Das sieht man ja auch im Training bei dir.
Also. Ja. Nee, ich glaube, die Emotionen kann ich nicht so richtig steuern. Also das kommt raus und das ist ja auch ein für einen selber, das pusht einen, das gibt einem nochmal ein paar Prozente und es ist ja einfach so, wenn du als Torwart einen Ball hältst, ist das, worauf du die Woche über arbeitest, das ist das, was du willst, dass du einen Ball halten willst, dass du der Mannschaft helfen willst und dann, wenn der Moment kommt, vielleicht mal einen wichtigen Ball zu halten, dass dann auch die Emotionen rauskommen und man sich dann auch freuen darf, freuen soll und ja, so ist das Emotionen, die kommen raus und die will ich auch nicht irgendwie erdrücken.
Die kommen ja auch sogar beim Training raus, also das sieht man ja genauso, das ist einfach in einem drin.
Ja, absolut, also ein Trainingsspiel ist für mich auch sehr, sehr wichtig, das will ich gewinnen und das sind auch gerade die Sachen, die der Trainer von uns fordert, Spiele zu gewinnen oder gewinnen zu wollen, dass das die Basis ist und dass man sich dann auch ärgert über Niederlagen und ich glaube, das fängt im Training an, wenn du da die Gier hast, jedes Spiel zu gewinnen, jedes Trainingsspiel, dann ist das auch gut fürs Wochenende.
Nach dem Training nimmst du dir ab und zu mal 2, 3 Spieler, die dann noch Elfmeter schießen. Haben wir das richtig beobachtet? Das ist auch so eine Challenge von dir?
Ja, das ist einfach nur noch ein bisschen Spaß haben nach dem Training, ein bisschen mit den Mannschaftskollegen, ein bisschen witzeln und ich liebe das, wenn ich die Spieler auch dann mal ärgern kann. Aber ich weiß natürlich auch, dass das immer zurückkommt und es ist auch gut für die Spieler, weil die sind dann oftmals auch in der Überzahl und Elfmeter reinzuschießen ist natürlich auch einfacher als einen zu halten. Aber es macht einfach Spaß, mit denen nach dem Training dann noch ein paar Schüsse zu machen.
Wer ist denn am schwersten zu ärgern, wenn du sogar deine ganze Karriere mal durchgehst? Spieler, die dir auf die Hütte geschossen haben, wo du sagst, der hat schon eine gute Klebe, da wird's schwer.
Jetzt gerade bei Elfmeter muss ich sagen, Aaron Hunt war schon schwer zu ärgern. Also der hat mehr mich geärgert als ich ihn. Weil er hat eine sehr, sehr gute Quote und ist fast nicht zu verteidigen, Elfmeter von ihm. Auch wenn du lange stehen bleibst, auch wenn du ein paar Späße vorher machst, aber das ist keine Chance.
Okay. Jetzt haben wir viel über die besondere Rolle des Torhüters gesprochen. Ein Aspekt fehlt uns eigentlich noch. Du hast ja nicht nur einen eigenen Trainer und ein eigenes Team und eigene Skills, sondern auch eigenes Material, die Torwarthandschuhe. Wie sehr müssen die passen? Ist das eine Glaubensfrage?
Für einen Torwart ist ein Handschuh das Wichtigste. Das ist mein Material, das ist mein Werkzeug. Die müssen immer top sein. Die müssen vor jedem Spiel top sein. Du brauchst ein Gefühl, wenn du in den Handschuh gehst. Und das muss einfach passen. Und darauf achte ich auch vor jedem Spiel. Mache ich einen Tag vorher meine Handschuhe fertig. Ich mache die ein bisschen in der Dusche, ein bisschen nass, damit der Schaum ein bisschen weicher wird. Und ja, das ist schon sehr speziell beim Torwart. Aber ich glaube, das ist bei jedem Torwart so.
Wann hattest du denn deine ersten Torwandhandschuhe eigentlich bekommen? War das auch schon in der D-Jugend?
Ja. Also das war auch schon damals. Damals hatte ich, oder da war ich noch gar kein Torwart, da war ich als Kind, kann ich mich an ein Foto erinnern. Da stand ich auch mit Torwarthandschuhen, ganz im Torwart-Outfit. Ich war noch kein Torwart, aber ich hatte das Outfit, weil es für mich, weiß ich nicht, irgendwas hatte das schon für mich. Und da habe ich dann auch die Torwarthandschuhe angehabt, ein Torwart-Outfit. Und das sind so die ersten, ich weiß nicht, wie alt ich war, 6, 7 Jahre vielleicht, da hatte ich schon die ersten Torwarthandschuhe.
Und 2 Nummern zu groß, oder?
Nee, die waren Kinderhandschuhe, die haben damals gepasst, lagen dann natürlich auch lange im Schrank, weil ich dann wieder als Feldspieler agiert hat, aber die Handschuhe hatte ich schon mal, vielleicht war das schon mal ein kleines Zeichen, dass Torwartspiel doch was für mich ist.
Gibt es weitere Sachen, die heute noch so besonders sind? Also Torwart, die Handschuhe natürlich, du spielst auch immer kurzärmlich zum Beispiel, wenn es nicht gerade wirklich richtig frostig ist.
Ja, ich mag es einfach gerne, ein kurzes T-Shirt zu haben. Da fühle ich mich nicht so eingeschränkt. Aber das ist jetzt keine Sache, wo ich sage, die ziehe ich so durch, wenn ich merke, es sind Minusgrade oder es sind irgendwo um die 0 Grad. Und wenn ich weiß, mir wird es dann ein bisschen zu kalt, dann mache ich auch ein Langarm-Shirt. Aber ich fühle mich schon wohler im Kurzarm.
Jogginghose wie Gabor Kiray.
Damit könnte ich nicht spielen.
Wenn wir einmal auf deine fußballerische Karriere blicken, bist du auch relativ spät erst in ein Nachwuchsleistungszentrum gekommen, wo es dann wahrscheinlich auch nochmal ein besseres Torwarttraining gab als vorher. Ist das etwas, wo du jetzt im Nachgang sagst, das war der Schritt, als du dann zum VfL Bochum gekommen bist, wo hast du ja bei einem, auch in einem Verein in Bochum gespielt, bei
Langdreher 04.
Genau, 04. war das der Schritt, der das so, ja, wie welche Erinnerungen hast du an diesen Schritt zum VfL Bochum und dann das beginnende Torwarttraining?
Ja, also da fing das alles an. Da hat mich VfL Bochum kontaktiert und hat gesagt, dass sie mich für die C-Jugend holen wollen. Und das war dann auch der erste Schritt, wo du merkst, du hast 4-5 Mal die Woche Training. Und das war dann schon ein komplett anderes Niveau. Vorher, wie ich schon gesagt habe, habe ich nur in der Kreisauswahl gespielt, wo schon innerhalb von Bochum die besten Spieler einmal die Woche zusammenkamen. Aber das Niveau dann beim VfL Bochum in der Jugend, das war schon viel höher und war dann auch von der Belastung was komplett anderes. Aber ich würde sagen, im Nachgang war das genau das richtige Alter. Also ich glaube, ich war 15 dann. Ich wusste schon, auf was ich mich einlasse. Ich wusste schon, um was es geht. Und ich denke, für mich war auch perfekt, dass ich den Schritt in Bochum machen konnte. Ich habe zu Hause noch weiter gelebt. Ich war in der gleichen Schule, wie ich vorher war. Also es hat sich eigentlich nichts verändert, außer der Verein, wo ich Fußball gespielt habe. Und das, muss ich sagen, im Nachgang war eigentlich schon, ich hatte die perfekten Bedingungen. Dadurch, dass ich im Elternhaus weiterleben konnte und ja meine Freunde weitergesehen habe. Und das war schon vorteilhaft, dass ich das alles so gut kombinieren konnte.
Und war für dich dann klar, jetzt ist die Möglichkeit da, Profifußballer auch zu werden mit dem Schritt?
In der C-Jugend noch nicht, aber dadurch, dass du beim Profiverein dann gespielt hast, war der Wunsch natürlich da, das irgendwann mal zu schaffen, aber das war noch nicht absehbar in dem Alter. Ich habe mir das immer erträumt und gerade in den Tagen, wo du mal Balldienst hattest bei den Profis im Stadion, das waren natürlich dann die Momente, wo du sagst, boah, die stehen da auf dem Rasen, das wäre auch mal ein Traum. Und damals bei Bochum war das so, dass die Torhüter, die dann Balldienst gemacht haben, auch immer hinterm Tor stehen durften, dadurch, dass die Torhüter von den Profis zuschauen konnten. Das waren da schon besondere Momente, wo man sagt, da wurde das so an einen herangetragen und da kam dann auch der Wunsch, aber es war noch nicht vorhersehbar, dass das irgendwann mal klappen könnte. Der kam dann erst später.
Erinnerst du dich da noch an ein Spiel, als du hinterm Tor gestanden hast?
Nee, jetzt kein Spiel besonders, aber ich weiß, dass das immer schöne Momente waren, dann im Stadion. Die Atmosphäre war besonders damals als 15-Jähriger im Stadion und war schon cool.
Weißt du noch, wer zwischen den Pfosten stand damals? VfL?
Ja, das war auch Daniel Fernandes hieß er, war auch Portugiese und da hat auch für die Nationalmannschaft gespielt und das war schon eine kuriose Geschichte, aber das war dann auch immer sowas, wo man gesagt hat, boah, vielleicht läuft es ja dann einfach, weil der auch Daniel Fernandes sein. ja, war Zufall.
Ja, aber hat gut gepasst. Zwei Jahren beim VfL ging es dann zum BVB, nächstgrößerer Club. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit? Du warst eine Saison da, 2010-11.
Mhm. Das war dann die A-Jugend. War dann noch mal der nächste Schritt. War ein Riesenverein oder ist ein Riesenverein, ist nochmal eine Steigerung zu Bochum und die Bedingungen waren nochmal viel besser, die Qualität innerhalb der Mannschaft war nochmal viel, viel besser und da hat dann vieles gepasst. Ich bin da hingewechselt, eigentlich als ja, mal gucken, wie das wird das Jahr. Eigentlich hatten die einen Torwart, wo die eigentlich fest von ausgegangen sind, dass der auch dann die ganze Zeit spielt. Ich bin nur so als Ergänzung hingekommen. Aber dann hat sich halt früh herauskristallisiert, ja, da geht doch was für mich. Und dann habe ich dann auch relativ viele Spiele gemacht. Und dadurch, dass ich dann auch da die Spiele in der A-Jugend-Bundesliga gemacht habe, dann nochmal auf dem Niveau mit anderen Mitspielern, dann auch teilweise bei Profis mittrainiert habe. Und das war natürlich dann auch das was Besonderes, bei Jürgen Klopp dann mitzutrainieren. Waren nicht viele Einheiten, waren vier, glaube ich, aber die vier haben schon gereicht, um zu wissen, wie geil sich das anfühlt dort.
Hast du eine gute Anekdote zu Jürgen Klopp?
Nee, war jetzt nichts Besonderes. Also ich war dann hauptsächlich dann auch nur auf dem Trainingsplatz dabei, nicht vorher in den Kabinen. Aber das Training an sich von der Qualität, das war das erste Meisterjahr damals, war schon was Besonderes.
Es ging dann zurück zum VfL Bochum. Für die zweite Mannschaft hast du dann gespielt und dann, wie du beschrieben hast, ja im Grunde so Schritt für Schritt. Zeichnet das deinen Weg aus? Du hast es ja schon so ein bisschen beschrieben, aber war das auch der Plan oder war also dein Karriereplan, das auch Schritt für Schritt zu machen oder eher dann Zufall?
Nee, wenn ich jetzt im Nachgang sagen müsste, ich hatte den Plan, Schritt für Schritt zu machen, müsste ich lügen, weil natürlich freust du dich als Spieler, das immer früh so schnell wie möglich alles zu erreichen, so früh wie möglich so weit hoch zu spielen, wie es geht. Aber im Nachgang, muss ich sagen, war das genau das Richtige, dass ich alles miterlebt habe, dass ich auch das Niveau Jahr für Jahr steigern konnte. Ich habe überall meine Spiele gemacht, ich war überall der erste Torwart, ich konnte immer, was in jungen Jahren als Torwart gerade auch sehr, sehr wichtig ist. Ich hatte immer Spielpraxis, ich war nie lange raus und das hat, glaube ich, dann auch mir gut getan als Torwart oder dann auch als Person, mich da zu präsentieren und ich war immer froh, dann in dem Verein gespielt zu haben, gerade der Schritt dann auch hinten raus nach Osnabrück, wo ich dann von der Regionalliga West in die dritte Liga, wo es dann das erste Mal so sich angefühlt hat, das ist Profifußball, hier geht es um Existenzen, hier sind die Fans im Stadion, hier geht es um was. Und gerade der Schritt dann war als 21-Jähriger gerade sehr, sehr wichtig, weil dann hast du gemerkt, jetzt geht's um was und das ist das, wo du hin wolltest.
Also das war so ein Punkt.
Ja, schon. Also ich war bei Bochum Amateure, war ich schon teilweise im Kader bei den Profis, aber habe halt kein Spiel gemacht. Und dann der Schritt nach Osnabrück war so für mich persönlich, dass dann bist du angekommen, das ist dritte Liga, Verein, wo wirklich auch mit Fans, wo viel Stimmung ist, wo du als jüngerer Spieler wachsen kannst. Und die Station hat mir sehr geholfen dann in den Stationen danach.
Gibt es neben der Station auch noch besondere Personen, die dich irgendwie besonders getriggert haben, gefördert haben?
Ja, ich muss sagen, ich habe wirklich viele Leute kennengelernt im Fußball, die mir viel ermöglicht haben auch. Gerade auch, wenn ich an die Zeit in Paderborn denke, wo ich in der Hinrunde keine Rolle gespielt habe, wo das sehr schwer war für mich, weil ein gestandener Torwart im Tor stand und dann kam Effenberg und der hat mich dann ins Tor gestellt, hat gesagt, ich baue auf dich und ich habe Bock auf dich, du spielst jetzt bei mir. Obwohl der andere Torwart, Lukas Kruse war es damals schon, ein Riesenstanding im Verein hatte, jahrelang im Verein gespielt hat. Und ich hatte wirklich viele Leute, die mir schon geholfen haben und mir schon die Möglichkeit gegeben haben.
Wir haben von einem, der dich auch begleitet hat, einige Jahre beim VfL Bochum auch gesehen habe, auch eine Frage an dich.
Daniel, Peter Greiber hier. Ich habe gehört, du bist beim HSV-Podcast und man darf dir Fragen stellen. gerade eben mit Bruno gesprochen, Bruno Esser, und der behauptet steif und fest, dass er derjenige war, der dir das 1x1 im Fußballspielen beigebracht hat. So, und jetzt meine Frage, stimmt das oder spricht Kollege Esser die Unwahrheit? Das wäre nett, wenn du da dich mal zu äußern könntest. Ansonsten freut es mich natürlich, dass es speziell bei dir gut läuft und du dem HSV ja, eine große Hilfe bist. Drück dir weiter die Daumen, drücke euch die Daumen und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Also Junge, hau rein, bis dann, ciao.
Ja, Torwarttrainer beim VfL Bochum, ja. Peter Greiber, auch schon Ewigkeiten da und...
Ja, erstmal vielen Dank für die Nachricht oder für die Frage. Ja, Bruno begleitet mich schon wirklich jahrelang. Ich habe mit ihm bei Bochum zusammengespielt, dann damals haben wir uns in Darmstadt wieder getroffen und natürlich habe ich viel durch ihn gelernt und wir haben uns da auch jahrelang gepusht gegenseitig und ja, wir haben uns, glaube ich, beide auf ein anderes Niveau dann am Ende gebracht. Bruno hat in Darmstadt eine überragende Bundesliga-Saison gespielt, wo ich mir auch viel von abschauen konnte, hat wirklich toll gehalten, aber ich glaube, er konnte sich auch einiges von mir gerade fußballerisch abgucken. Also, wir haben voneinander gelernt.
Sehr gut. Du hast ihm auch viel beigebracht, scheinbar. Ja. Fußballspielen lautet mehr denn je hier beim HSV aktuell das Motto, unter dem ja sehr anspruchsvollen Spielstil von Tim Walter. Wie nimmst du, bist ja auch stark eingebunden, das Ganze von hinten war in der Position, wo man es am besten auch überblicken kann?
Ja, also unser Spiel ist natürlich für den Außenstehenden sehr mutig und ja, vielleicht auch für den Außenstehenden oftmals wild, aber da steckt ein klarer Plan hinter. Wir wollen viele Situationen, unser Aufbauspiel wollen wir fußballerisch lösen. Wir brauchen viel Bewegung und ja, wir brauchen dann natürlich auch viel Mut. Mut in die Sache, Mut in uns selber und Vertrauen natürlich auch in unsere Mitspieler, weil wir sind natürlich auch ein Stück weit voneinander abhängig, weil wenn der eine den Weg nicht macht, kann der andere, der den Ball hat, nicht spielen. Und ich bin mit unserer Spielweise wirklich, es macht sehr viel Spaß. Es ist wirklich ein anderer Ansatz, den ich vielleicht die letzten Jahre auch gehabt habe. Klar hatten wir schon immer einen fußballerischen Ansatz, aber jetzt ist es nochmal was anderes. Und es macht sehr viel Spaß und ich bin gerne auch als Torwart in das Aufbauspiel eingebunden. Und gerade auch, wenn man sieht oder wenn man dann auch mit den Gegnern spricht, wie unangenehm das gegen uns zu spielen, na, bringt das nochmal ein bisschen mehr Selbstvertrauen in uns selber, dass man weiß, das sieht nicht nur schön aus, das ist auch ja, das ist auch förder oder das macht unser Spiel einfach besser.
Ist das eine Rückmeldung, die du jetzt öfter bekommen hast?
Ja. Ich glaube, dadurch, dass wir so viele Positionswechseln in unserem Spiel haben, ist es schwer für den Gegner, uns zu packen. Ja, wir müssen einfach daran weiter arbeiten. Wir dürfen uns nicht ausruhen, dass der Gegner das sagt. Wir müssen das weitermachen. Wir haben natürlich auch Sachen, die wir noch verbessern müssen. Aber ich sehe uns da auf einem guten Weg und gerade mit der Überzeugung und auch mit dem Spaß, den wir als Mannschaft haben, wie wir das Spiel ausüben, glaube ich, dass es sehr positiv für die nächste Zeit ist.
Ist es das perfekte Torwartspiel für dich auch, das perfekte System, wo du sagst ja selber auch viel Spaß dran hast?
Ja, wie gesagt, ich mag den fußballischen Ansatz, aber das jetzt auf alles auf fußballerisch im Torwartspiel zu reduzieren, es ist ja auch so, dass ich viele Aktionen auf der Linie habe. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur hinten da bin, um Fußball zu spielen. Also ich habe auch meine Aufgaben im Tor und ja, wenn man jetzt die 7 Spiele anguckt, sind schon viele Szenen dabei gewesen, wo ich die Torverteidigung auf der Linie umsetzen musste und ich mag, wenn sich beides kombinieren lässt, mag ich das am meisten und ich glaube, das ist dann auch das perfekte Spiel dann für mich.
Mhm. Aktuell läuft's rund, perfektes Spiel für dich, sagst du. Du bist jetzt die dritte Saison hier. Die vergangenen beiden, das hattest du vorhin auch einmal schon mal angedeutet, liefen so ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt, wenn man das so von außen sagen kann. Also gekommen als Nummer 1, 28 Spiele gemacht, dann im Endspurt der Saison aus dem Tor genommen worden und nur noch Nummer 2. Vergangene Saison dann angefangen und dann kam mit Sven Ulreich auch ein sehr etablierter neuer Keeper dazu. Nimm uns da oder die Zuhörer besser gesagt und Zuhörerinnen mal mit. Wie war das? Wie hast du das verarbeitet und erlebt?
Ich finde immer, über die erste Saison wird in meinem Augen ein bisschen negativ gesehen. Für mich war die erste Saison auch richtig gut, weil ich kam hier hin, ich kam in einen riesen Verein und es war das, was ich immer gewollt habe und den Schritt dann hierhin. Ich habe 28 Spiele gemacht und also ich habe wirklich richtig gerne gespielt und war auch richtig zufrieden, weil es einfach Bock gemacht hat. Und wenn man jetzt darüber redet, sagt man immer, er wurde hinterher aus dem Tor genommen, ja. Das war auch nicht leicht und war auch enttäuschend für mich, aber das war zum Wohl der Mannschaft. Der Trainer hat so entschieden, das musste ich akzeptieren. Aber im Nachgang sehe ich die 28 Spiele, die ich gemacht habe, und deswegen bin ich auch zum HSV gekommen, weil ich mir hier die Spielpraxis erwünscht habe und das ist dann auch so gekommen. Ich glaube, wir standen auch immer gut da und deswegen ist die erste Spielzeit gar nicht negativ, die ist eigentlich so verlaufen, wie ich es mir gehofft habe, dass ich meine Spielpraxis bekomme. Mannschaftlich dann hinterher durch den Nichtaufstieg war das natürlich brutal ärgerlich und auch eine brutale Enttäuschung. Aber den Schritt, den ich gemacht habe, zu Hamburg gekommen, den habe ich nie bereut, weil es genau das ist, was ich machen wollte. Und dann das zweite Jahr, wo ich dann angefangen habe zu spielen, und ich war auch sehr zufrieden mit meinen Spielen, aber dadurch, dass dann noch ein Torwart verpflichtet wurde, musste ich mich dann auf der Bank wiederfinden. Natürlich war das eine große Enttäuschung und natürlich habe ich es für den Moment dann vielleicht auch nicht verstehen wollen und ich musste da auch ein bisschen dran knabbern, klar, aber ich habe mich nie aufgegeben, ich habe immer weiter hart trainiert, ich habe versucht, das Trainingsniveau immer hochzuhalten und vielleicht sage ich jetzt, im Nachgang habe ich viel gelernt aus der Zeit und dadurch, dass ich dann auch mich immer reingehangen habe, habe ich auch nie mein Niveau persönlich verloren. Also ich hatte immer ein gutes oder ein hohes Trainingsniveau und habe immer Gas gegeben und deswegen glaube ich schon, dass ich davon jetzt profitieren kann und quasi nicht wieder neu anfangen muss. Und dass ich mit der Wut, die ich letztes Jahr im Bauch hatte, schon unter der Woche gesagt, vielleicht mein Niveau noch steigern kann.
Wie nimmst du den großen Verein HSV wahr, was du eben gesagt hast? Du wolltest immer zum großen Verein. Wie hast du das drumherum so in der Zeit wahrgenommen? Weil viele Sachen sind in der Zeit ja dann bestimmt auch anders bewertet worden, als sie vorher bei Darmstadt oder auch in Paderborn oder beim VfL Bochum bewertet worden sind.
Ja, natürlich ist das, was sich auch jeder Fußballer wünscht, zu so einem großen Verein zu gehen und mit den Fans, mit dem Stadion, mit der Strahlkraft einfach von dem Verein, für so einen Verein spielen zu dürfen. Das war was Besonderes und direkt als die Anfrage kam, war mir bewusst, ja, das will ich machen, einfach weil das ist, worauf oder wofür du Fußball spielst, das ist das Besondere, jeden Tag oder jedes Wochenende vor so einer Kulisse zu spielen. Und ja, das war einfach so reizvoll für mich, dass ich nie eine Sekunde gezögert hat, den Schritt zu gehen.
28 Jahre jung, schon 6 Stationen erlebt, wie wir gerade gehört haben, dahin gekommen, wo du hin wolltest, zu einem Club, der richtig Strahlkraft hat. Inwieweit hast du auch in Hamburg ein Stück Heimat gefunden?
Ja, sehr. Also ich fühle mich hier sehr wohl. Wirklich der Verein, das Drumherum, die Mannschaft. Es macht wirklich sehr viel Spaß, hier Fußball zu spielen. Und ja, 3 Jahre, das ist jetzt meine 3. Saison, ist im Fußball vielleicht auch nicht so gängig, aber ich bin wirklich froh, hier zu sein und es macht wirklich viel Spaß und ich hoffe auf noch viele schöne Momente.
Ja, wir hoffen noch auf viele weitere schöne Momente hier in Hamburg beim HSV mit allen zusammen und bedanken uns, dass du hier warst und für die Eindrücke.
Ich habe zu danken.
Vielen Dank. Und ja, damit vielen Dank fürs Zuhören auch. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt wieder pur der HSV. Und bis dahin, ihr kennt die Worte natürlich.
Nur der HSV.
Nur der HSV. Pur der HSV. Der HSV-Podcast.